Das Thema der Lehre ist halt, finde Gunst in Gottes Augen. Wenn ein Mensch nämlich in Gottes Augen Gunst gefunden hat, dann ist das eine super Sache. Es ist gut für einen Menschen. Aber wenn er die Gunst bei Gott verspielt, hat er ein bisschen schlechtere Karten. Und wir haben die Möglichkeit, in Gottes Augen Gunst zu finden. Ein Beispiel ist der Noah, der heißt in der Schrift, er fand Gunst in Gottes Augen. Im 1. Mose Kapitel 6 lesen wir nämlich, dass es Gott bereut hat, die Menschen gemacht zu haben, weil sie durch und durch böse geworden waren. Und er wollte eigentlich die Menschheit wieder auslöschen, weil die Werke und die Gesinnung waren einfach dementsprechend schlecht, der Menschheit damals. Ich lese mal die drei Verse vor. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln des Himmels, und es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also ziemlich heftig, oder? Er war enttäuscht und er war sauer. Ja. Aber da war noch einer, der hat seine Absicht durchkreuzt, Noah. Da heißt in der Schrift, ein gerechter Mann, der in der Gemeinschaft mit Gott lebte. Das geht dann weiter im Vers 8. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Einer war was Besonderes. Das hat Gott ein bisschen umgestimmt von der ganzen Sache. Das heißt hier, dass Noah ein gerechter Mann war, untadelig, und er lebte mit Gott. Und deshalb war der Ausschlag des Ganzen. Und deshalb hat er Gunst gefunden in den Augen des Herrn. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Er war einfach einer, der mit Gott Gemeinschaft hatte. Einer, der Gott gefällig war. Und deshalb hat Gott ihn, seinen Plan, die Erde und die Menschheit zu zerstören, offenbart. Und er wollte aber Noah mitsamt seiner Familie vor diesem Gericht retten. Gott sagte zu Noah, denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber, Vers 18, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Also Gott hatte Noah vorher schon angewiesen, eine Arche zu bauen, und durch die Arche soll er gerettet werden. Also wenn ein Mensch in der Gunst Gottes steht, wie Noah zum Beispiel, dann wird auch in schwierigen Situationen gerettet. Das können wir daraus lernen aus dieser Situation. Darum ist es für uns als Christen wichtig, die Gunst Gottes zu kennen und in der Gunst Gottes zu leben. Gott steht zu seinem Wort und er steht zu seinem Bund. Er hat gesagt zu Noah, mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Ja, die haben sich verbrüdert, verbunden einfach. Ja, Gott hatte vor, dann mit Noah wieder neu zu starten auf dieser Erde, und das hat er auch getan. Noah war ein gerechter Mann und das war wichtig. Da füge ich jetzt einmal einen Psalmvers, Psalm 37, Vers 25. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Das ist eine Verheißung, die uns gilt. Was heißt uns? Den Gerechten natürlich. Den anderen, den Ungerechten, den Sündern, den gilt es natürlich nicht. Und der Herr sagt hier, nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Und darauf kann man sich schon stellen, weil Gott ein treuer Gott ist. Man, jeder Mensch letztendlich steht ein bisschen in Gottes Gunst, weil sonst würde jeder sofort tot umkippen und in die Hölle gehen. Aber Gott gibt in seiner Liebe jedem Menschen immer noch die Möglichkeit zur Errettung, Jesus kennenzulernen, den Rettungsanker zu ergreifen. Aber der Mensch muss ihn ergreifen, den Rettungsring Jesus. Aber die Möglichkeit, die Langmut Gottes gibt ihm das. Also die Langmut Gottes gibt ihm die Möglichkeit. Da habe ich jetzt ein Beispiel aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Da geht es um den römischen Hauptmann Cornelius. Ein Römer, eigentlich ein Feind der Juden, ein Heide. Und er betete zu Gott, wahrscheinlich schon zum Gott der Juden und nicht zu irgendeinem römischen. Steht jetzt nicht dabei, aber man kann es herauslesen, dass er zum Gott der Juden betete. Apostelgeschichte 10, Abvers 1. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Aha, aha, wieder einer, dessen Lebensstil, gottesfürchtiger Lebensstil und seine Gebete bei Gott angekommen sind. So hat er Gunst gefunden bei Gott. Und Gott hat ja dann was arrangiert, ein Treffen mit Petrus hat er dann arrangiert. Also dieser Cornelius hat mit seinem Lebensstil, was er getan hat, und für die Juden, für das Volk Gottes, hat er Eindruck hinterlassen bei Gott. Er hat auf sich aufmerksam gemacht, könnte man sagen, durch das, was er tat. Und eben Gott hat ein Treffen mit Petrus arrangiert, damit dieser Petrus ihm und seinen Freunden und seiner Verwandtschaft das Evangelium von Jesus mitteilen konnte. Der Herr wollte nämlich, dass dieser Cornelius errettet wird. Er hat zwar zu Gott gebetet und er hat gute Dinge getan und er war ein Top-Mensch, aber er war halt einfach noch nicht gerettet, weil die Rettung gibt es einfach nur durch Jesus. Deshalb musste der Herr diesen Petrus erst einmal noch ein bisschen umdrehen, umpolen, weil er meinte ja, es ist nur für die Juden, die Heiden schon gleich gar nicht, der Römer schon überhaupt nicht. Aber Petrus musste das lernen und der Herr hat ihm dann diese Vision gegeben mit dem Tuch, das da aus dem Himmel kam, mit den unreinen Tieren, was heißt, er soll essen. Und der Petrus erst einmal, nein, da lande ich nie, esse ich sowas, weil er war noch gesetzesgeformt letztendlich. Und er musste erst lernen, dass es nicht mehr nach Gesetz geht und dass auch die anderen Leute auf der Erde das Evangelium von Jesus Christus hören sollen, um gerettet zu werden. Jetzt geht's weiter in der Apostelgeschichte 10, diesmal ab Vers 21. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hatte von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. So, ein bisschen eine längere Bibelstelle. Aber der Petrus hat sofort gewusst, aha, da muss ich hingehen, packt seine Sachen, also am nächsten Tag packte er seine Sachen und ging mit diesen Leuten nach Caesarea zum Cornelius. Und der Cornelius hat dann seine Geschichte wieder erzählt, warum dass er ihn holen ließ. Und er sagt hier, ein Mann im glänzenden Kleid. Das war ein Engel, der war schon ein bisschen herrlicher ausgestattet. Vielleicht war es der Engel Gabriel, ich weiß es nicht. Und er kam zu diesem Cornelius und sagte, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Also dieser Cornelius hat tatsächlich Eindruck erweckt bei Gott mit seinem Lebensstil. Und so, dass Gott sogar einen Engel schickte und den Apostel Petrus zu ihm senden ließ. Und dann sagt er, ja, jetzt sind wir alle hier vor Gott und wollen all das hören, was dir der Herr aufgetragen hat. Und der Herr hat dem Petrus das Evangelium aufgetragen zu verkünden. Er wollte das Evangelium von Jesus Christus hören. Und der Petrus war erst einmal ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, leicht geschockt. Er sagt, in Wahrheit, tatsächlich begreife ich jetzt kapiere ich es erst, dass Gott nicht die Person ansieht, ist er Jude, ist er keiner, sondern dass Gott den Menschen ansieht, weil er ihn liebt und weil er, ja, wie der Cornelius, Gerechtigkeit wirkt und Almosengabe war angenehm. Nicht, weil er jetzt ein Jude ist, Gesetzesgelehrter oder ein Pharisäer oder sonst irgendwas, es war nicht ausschlaggebend, sondern sein Lebensstil. Ja, und er hat ihm gesagt, dass praktisch das Evangelium gepredigt werden soll und dass Jesus der von Gott verordnete Richter über Leben und Tod ist und dass jeder, der an diesen Jesus glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und das hat er ihm mitgeteilt, das Evangelium. Und nicht bloß dem Cornelius, sondern auch seiner Familie und seinen engsten Freunden, die er auch gleich eingeladen hat. Und ja, das ist das Schöne, der Cornelius, der brannte eigentlich innerlich schon. Er hat gleich seine ganze Gang zusammengerufen, jetzt kommt einer, der sagt mir was von Gott. Der wollte das wissen. Und so erlangte er Gunst, ich möchte auch sagen, besondere Gunst hat er bekommen. Ja, und ja, Gott sah einfach sein Herz. Aber wie gesagt, das hat ihn nicht errettet, sonst hätte ja der Petrus nicht kommen müssen. Errettet hat ihn dann das Evangelium. Und ich möchte fast sagen, dieser Cornelius hat schon besondere Gunst gehabt, wenn Gott extra einen Engel schickt und den Petrus, einen Apostel, zu ihm hinschicken lässt, das Evangelium ihm zu predigen. Ja, das ist große Gnade, das ist Gunst bei Gott. Wenn dir, uns hat ja irgendjemand einmal das Evangelium gepredigt, dann hast du große Gunst gefunden. Das ist ein Vorrecht, ein Privileg, möchte ich fast sagen. Und so viele Menschen haben das noch nicht bekommen. Es gibt so viele Leute, die haben noch nie das Evangelium gehört. Es gibt auch viele, die haben es schon gehört und wollten es ja nicht hören oder haben es nicht angenommen. Es ist wieder noch mehr auf einem anderen Blatt Papier. Aber hören sollte es jeder einmal. So gibt es mehrere Leute in der Bibel, von denen berichtet wird, dass sie besondere Gunst bei Gott hatten. Der eine ist Abraham, und dem schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an. 1. Mose 18,3. Abraham sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Also er war sich noch nicht recht sicher, der Abraham, ob er jetzt Gunst hat. Er sagt, Herr, wenn ich doch Gunst gefunden habe, wenn ich der bin, wo du hingehen willst, dann geh nicht an mir vorüber, bleib da, so ungefähr. Und der Abraham hat gleich Wasser für seine Füße zum Waschen, zum Kühlen bringen lassen für Jesus und für die drei Männer. Und hat ihnen einen Ruheplatz angeboten und er ließ eine Mahlzeit für die drei Männer zubereiten. Und er war nicht geizig, der Abraham. Und, was man auch vielleicht sagen könnte, Abraham machte Gott keinen Vorwurf und sagt, ja, jetzt kommst du zu mir, jetzt bin ich alt. Ein Sohn, den ich so gern gehabt hätte, hast du mir nicht geschenkt. Also das hätte Abraham tun können. Das würden auch viele Leute so machen. Und Gott Vorwürfe machen, weil dieses und jenes nicht im Leben so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Aber es hat er nicht getan. Es ist ein gutes Zeichen für Abraham. Und der Herr hat Abraham dann mit der Verheißung, mit einem Versprechen gesegnet. Er hat ihm das Versprechen gegeben, dass er mit Sarah noch einen Sohn haben wird. So hat er Gunst bekommen. Aber ich glaube, wenn der Abraham nicht so gewesen wäre, dass er gleich einmal sie beherbergt hätte und gespeist hätte und ja, vielleicht einen Vorwurf gemacht hätte, ob dann Gott ihm diese Verheißung gegeben hätte, können wir fast ein bisschen anzweifeln. Aber wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall hat Abraham Gunst bekommen bei Gott Und die Verheißung, die sich ja dann auch erfüllte, sie haben noch in dem hohen Alter einen Sohn bekommen. Dann geht es aber weiter und die Männer, also Gott und die zwei Engel, erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Ist auch wieder interessant. Abraham ließ sie nicht einfach gehen, er ist noch eine Strecke mitmarschiert. Ja, er wollte gar nicht mehr loslassen. Also so einen hohen Besuch, wenn man kriegt, das kann ich vorstellen, dass man da nicht gleich wieder sagt, ja und tschüss. Klar. Und dann hat sich der Herr gedacht, heißt hier im Vers, Kapitel 18, Vers 17, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Also Gott hat sich gedacht, ich muss dem Abraham jetzt doch erst einmal sagen, was ich hier tun will. Die Sünde prüfen und vielleicht auch Gericht üben. Aber ja, mit Abraham will ich doch eine große Nation gründen. Mein Volk, sagt Gott, muss ich ihn ein bisschen einweihen. Wahrscheinlich schon mit dem Hintergedanken, dass das Gericht doch nicht stattfinden muss. Und so ging der Herr nach Sodom, um zu sehen, ob das stimmt, mit dem Klagegeschrei, das vor seinen Ohren gekommen ist. Könnte sein, dass es Lots Gebete waren, weil der Lot und seine Familie, die wohnten ja in Sodom. Und sie quälten, heißt es weiter hinten, ihre gerechte Seele mit all dem Übel, was sie sahen. Könnte sein, dass es Lots Gebete waren, die dieses Klageschrei vor Gottes Ohren gebracht haben. Und er teilte Abraham mit, dass er Sodom vernichten werde. Vielleicht eben hat er erwartet, dass Abraham dann einen Einwand bringt, weil ja Abraham wusste, mein Neffe, der Lot und seine Familie, die sollen doch nicht vernichtet werden. Und Abraham hatte Gunst gefunden bei Gott. Das ist wichtig. Wenn jemand Gunst hat bei Gott, dann werden auch Gebete erhört. Und Abraham trat hinzu zum Herrn und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit den Ungerechten wegraffen? Den gerechten Lot? Ja, willst du den auch vernichten? Das wäre ja ungerecht. Der hat ja nichts Ungerechtes getan. Er hat da mit dem Sündenzeug nicht mitgemacht. Also Abraham hat sich eigentlich für Lot, für seine Verwandtschaft eingesetzt. Für seinen vielleicht auch Freund, ich weiß es nicht. Also wir sehen aber hier, das Interessante ist, dass Gott Menschen in seine Pläne mit einbezieht, vor allem die Menschen, die bei ihm Gunst gefunden haben. Die ehrlichen, die zuverlässigen, die glaubenden Menschen, die mit einem Herzen, das Gott gefällt. Und Gott lässt da sogar mit sich handeln. Kannst du ja selber mal nachlesen, 1. Mose 18, 24 bis 33. Ja, wenn genügend Gerechte in Sodom gewesen wären, hätte Sodom nicht zerstört werden müssen, wegen den Gerechten, obwohl die Sünde schon extrem war. Also es ging da ziemlich wüst zu. Aber Gott hat sich nicht umstimmen lassen müssen, weil zu wenig Gerechte da waren. Aber er hat trotzdem Lot und seine Familie gerettet. Auch Lot und seine Familie erlangten die Gunst des Herrn, weil Lot auch ein Gerechter war. Sehen wir wieder unseren Stand als Christen in der Gerechtigkeit Christi, wie wichtig der ist. Das schafft uns Gunst bei Gott. Ja, und die Männer, die Engel, sie sagten dann zu Lot, als sie in Sodom angekommen waren, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Dann führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Also sie haben ihm nicht geglaubt. Er meinte, der macht jetzt einen Witz. Aber sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Also die Schwiegersöhne sind nicht dabei gewesen, die sind nicht mitgegangen. Die haben ihn ausgelacht wahrscheinlich. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Also es hat wirklich pressiert, es eilte. Sie haben es bei der Hand genommen, so jetzt raus hier, nicht mehr lang Zeug zusammenpacken, raus, es pressiert. Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, ach nein, Herr, sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Also Lot hat wahrscheinlich Angst gekriegt, wenn er jetzt so laufen muss, bis ins Gebirge hinauf, den langen Weg, er könnte einen Herzinfarkt haben vermutlich oder so, einen Kollaps und könnte umfallen. Das war ihm zu heftig. Und er sagte, siehe doch, diese Stadt da ist nahe. Dahin zu fliehen, sie ist ja nur klein. Ich könnte mich dahin retten, damit meine Seele am Leben bleibt. Eine Kleinstadt und da wollte Lot hin, das hat er sich gedacht, das schaffe ich noch. Und dann sprach der Engel zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Also, das ist ja wieder eine längere Stelle gewesen, aber wir sehen hier, wenn jemand Gunst hat, wie Lot, dann hat er auch noch handeln können. Sie gedachten, bis zu dem Gebirge zu laufen, da falle ich um, das schaffe ich nicht. Und er meinte, in die Stadt Zoar, kleine Stadt, wenn ich da hinkomme, das reicht auch, oder? Und der Herr hat gesagt, die Stadt wird er nicht zerstören. Und schnell rette dich dorthin, sagt der Engel, ich kann nämlich nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Er konnte nicht Feuer und Schwefel regnen lassen auf Sodom, bevor nicht Lot weg war mit seiner Familie und in der Stadt Zoar Schutz gefunden hat. Wieder so ein Beispiel, wie Gott gnädig ist und wie viel Wert das ist, gerecht zu sein und damit Gunst bei Gott zu haben. Also die Engel haben erst warten müssen, bis Lot und seine Familie in Zoar waren und dann erst wurde das Gericht über der Sündenstadt Sodom ausgeübt. Der Petrus, der greift in seinem zweiten Brief diese Geschichten auch wieder auf. Da geht es auch um unsere Gerechtigkeit aus Glauben und wie wertvoll das unsere Gerechtigkeit ist. Ich kann es auch mal noch kurz lesen, den Zusammenhang. 2. Petrus 2, ab Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält. Ja, das sehen wir, haben wir vorher gesagt, Lots Gebete werden es gewesen sein, das Klagegeschrei. Er wurde von dem Wandel der Ruchlosen, der Sünder gequält, was er den ganzen Tag hörte und sah. Lese mir weiter, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen, die Gerechten, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Ja, es wird ja mal wieder sein, heißt es, wie in den Tagen Noahs, wenn der Herr die Welt wieder richtet, weil die Bosheit es überhand genommen hat. Dann sehen wir hier, der Herr weiß die Gerechten, die Gottseligen aus dem Gericht, aus der Versuchung zu retten. Die Ungerechten werden aber aufbewahrt für das Gericht, sie werden bestraft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal geht es uns schon so, dass unsere gerechten Seelen, weil wir ja wiedergeboren sind, gequält werden, wenn wir den Wahnsinn, der in dieser Welt so abgeht, erleben und sehen oder gar auch versucht werden. Es ist schon manchmal ein bisschen hart. Also denk an Lot. Lot hat vielleicht noch viel mehr erdulden müssen. Ich weiß es nicht, wie es da genau zuging. Auf jeden Fall war es nicht lustig. Aber für uns ist wichtig, durch die Gerechtigkeit aus Glauben, also durch die Gottseligkeit, die wir bekommen haben, sind wir in Gottes Gunst. Wir sind begünstigt bei Gott. Wir stehen in einer besonderen Stellung, weil wir ja seine Familie sind, seine Kinder. Und dann wird auch der Herr uns retten, wenn das Gericht kommt, aber auch wenn sonstige Schwierigkeiten, Probleme auftauchen in unserem Leben. Der Herr wird immer einen Ausweg haben. Der Herr wird immer für seine Kinder, für die Gerechten, für die Begünstigten Lösung parat haben. Und wie gesagt, vorher wird das Gericht nicht geschehen. Bei Lot war es auch so, bevor er nicht in Zoar war, wurde das Gericht zurückgehalten. Und so wird es auch wieder sein, solange die Gläubigen in diesem Zustand, wie sie jetzt sind, nicht entrückt oder verwandelt sind, wird auch das große Gericht nicht kommen. Aber der Herr wird uns in Schutz bringen. Menschen, die in Gottes Gunst stehen, haben Glück. Sie haben Glück. Du und ich, wir haben Glück gehabt. Er hat uns auserwählt, das Evangelium zu hören. Er hat uns auserwählt, das Evangelium auch anzunehmen, zu verstehen, gerettet zu werden, Sündenvergebung zu haben, mit ihm in Gemeinschaft kommen zu können, zu beten zu ihm und Antworten zu bekommen. Welche Gnade, welche Gunst ist das? Ja, die Gottlosen haben das nicht. Die Ungläubigen oder die Religiösen, die haben das nicht. Wir haben das und das musst du immer wissen. Wenn Schwierigkeiten in deinem Leben sind, dann musst du wissen, dass du Gunst hast bei Gott. Nicht denken, oh, jetzt habe ich was gemacht, was nicht ganz so gut war, jetzt habe ich meine Gunst verspielt oder so. Nein, 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 das ist der Satan, der dich auf ein Glatteis führen will. Solange du im Glauben bist an Jesus, an sein Opfer, bist du nicht aus der Gunst gefallen. So, und übrigens, solange noch genügend Gerechte auf der Erde sind, wird auch das Gericht nicht stattfinden. Genauso wie wenn in Sodom genügend Gerechte gewesen wären, wäre das Gericht auch nicht ausgeführt worden. Aber der Herr ist so gnädig und so langmütig mit den Menschen, dass man sich fast nicht vorstellen kann. Der Petrus sagt, 2. Petrus 3,9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Und er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, manchmal denkt man sich wirklich jetzt, Herr, wenn es so weitergeht, jetzt irgendwann muss doch da mal. Ja, aber der Herr ist einfach sowas von mehr gnädig wie wir. Ja, wir denken dann immer bloß noch an unsere Situation und ist beschissen, jetzt wird es Zeit, dass der Herr kommt und die anderen gerichtet werden. Aber der Herr liebt halt einfach die anderen auch. Und er möchte, dass der eine oder andere doch noch gerettet wird durch das Evangelium von Jesus Christus. Und deshalb sind wir hier als Christen. Okay, seine Gunst ist immer Rettung für dich. Egal, was für Probleme du hast, egal, wo Schwierigkeiten sind, wende dich an ihn. Er schenkt dir seine Gunst. Das heißt, er hat sie dir schon geschenkt. Aber nimm das an im Glauben. Ja, sie rettet dich, diese Gunst rettet dich vor dem Gericht, sie rettet dich aber auch in Problemen und Schwierigkeiten. Es ist sehr wertvoll, Gunst in Gottes Augen gefunden zu haben. Ich habe mal gelesen im Lexikon, was dieses Wort Gunst genau bedeutet. Und da steht im Lexikon Wohlwollen, Entgegenkommen, Bevorzugung. Oder ich habe in Klammern dazu geschrieben, einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Ja, Abraham hat einen Wunsch erfüllt bekommen, einen Nachkommen mit Sarah zu bekommen. Ein Wunsch wurde ihm erfüllt. Gunst hat er bekommen bei Gott. Das Gegenteil ist Benachteiligung, Missgunst, Ablehnung. Das wollen wir ja nicht. Und das steht auch nicht auf unserer Liste, weil wir im Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht wurden, sündlos gemacht wurden, gewaschen, heilig, tadellos in Christus Jesus. Das ist das riesige Vorrecht. Und wer eben im echten Glauben an Jesus ist, nicht so tut, als ob am Sonntag in der Vormittag eine Stunde in der Kirche oder so, sondern wirklich sein Lebensstil das auch bezeugt, das ist echter Gläubiger. Und das ist wichtig, dass wir nicht bloß so pro forma Gläubige, Religiöse sind, sondern dass wir wirklich Gläubige sind, wo der Glaube und die Werke zusammenpassen, wo auch der Lebensstil diesen Glauben an Jesus bezeugt. Denn dieser findet Gunst in Gottes Augen und kann auch jederzeit dann mit Gottes Gunst rechnen. Ja, Gott segnet die Begünstigten. Das sind Günstlinge Gottes. Du kannst mit seiner Gunst rechnen als Gläubiger. Ja, nimm das an, sei nicht zweifelnd und sag, ja, aber da und da und da und da hat es auch nicht so, habe ich auch nicht Gunst bekommen. Ja, vielleicht wusstest du es ja bloß noch nicht. Aber jetzt weißt du es, dass du Gunst bei Gott finden kannst durch deinen Glauben. Es gibt Leute, die sagen zwar, dass sie an Jesus glauben, gehorchen ihm nicht, dienen ihm nicht die ganze Woche und lassen ihn sozusagen den Herrn einen guten Mann sein, wie man so schön sagt im Sprichwort, und am Sonntagsgottesdienst dann so ein bisschen fromm und tänzeln vorne beim Lobpreis mit, dass die anderen Leute sie sehen. Aber da ist der Lohn dahin. Das ist nicht das, was Gott sehen will. Und Gott, wie gesagt, er sieht das Herz, nicht diese Show, diese fromme Show, die manche abziehen. Das, ich glaube, das ekelt eher beim Herrn in seinem Herzen. Aber die Echten, die sind wohlgefällig. Die wirklich Glaubenden, die ihm wirklich folgen, die ihm wirklich dienen, die ihn wirklich lieben, die stehen in seiner Gunst ganz weit oben. Die anderen werden nicht recht weit oben stehen. Die, ja, falschen 50er. Also, falsche 50er, genau, das hat man früher gesagt. Also es ist der Glaube, der sich im Lebensstil eines Christen einfach auch ausdrückt. Ja, nicht bloß in frommen Sprüchen und viel Bibelwissen, wo dann Streitgespräche angeführt werden. Nein, der Lebensstil im Alltag, der zeigt vom Glauben, der zeigt von der Hingabe an Gott, an Jesus. Ein Christ soll nicht so leben wie all die anderen in der Welt auch, soll einen Unterschied machen. Ja, das, wenn du genauso dahin tust wie alle anderen, die Jesus und die Bibel nicht kennen, was macht's aus? Das passt ja dann gar nicht. Ne? Also der Glaube muss sich in deinem Leben irgendwie ausdrücken. Es muss erkennbar sein, es muss einen Unterschied machen, sonst ist er nämlich tot, der Glaube. Tot in dem Sinne, weil man ihn nicht sehen kann, so ist er gemeint. Ne? Jakobus 2,17 sagt uns auch, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also der Glaube muss sich im Lebensstil ausdrücken. So war das bei den Leuten, Noah, Abraham und so weiter. Der Glaube wurde gesehen, sichtbar für die Umgebung. Und dieser Glaube ist wohlgefällig. Da steigt dein Gunstbarometer bei Gott gewaltig, wenn dein Glaube bei den Menschen sichtbar ist. Und das ist das, was das Beste, was dir passieren kann. Gunst bei Gott zu haben, das Gunstlevel hochzuschrauben, das ist toll. Man kann nämlich da zunehmen in der Gunst Gottes. Das ist Tatsache. Also denke mal drüber nach. Mach Gott auf dich aufmerksam. Gott sieht ein demütiges, ein sanftmütiges, ein vertrauendes Herz. Die Gesinnung, die in deinem Herzen ist, der Charakter, das ist das, was er beachtet und ihm gefällt. Ein Christ, der die Sache mit dem Evangelium und dem Reich Gottes wirklich ernst nimmt. Ja, einer, der im Glauben und in der Liebe lebt. Von David heißt es, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Ja, so einen Mann hat Gott gesucht und in David hat er ihn gefunden. Steht in der Apostelgeschichte 13,22. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das hat Gott von David gesagt, obwohl wir genau wissen, der David war nicht perfekt. David hat auch ein paar Böcke geschossen, gewaltige sogar. Aber trotzdem, sein Herz war auf Gott gerichtet. Er war nicht ein falscher 50er, sondern ein echter. Und auch Echte machen mal Fehler. Auch Echte werden versucht. Auch Echte können daneben treten. Aber sie tun es nicht vom Herzen heraus, sondern eben, weil die Versuchung zu groß war. Das ist der Unterschied, ob das Herz böse ist oder ob die Versuchung ihn erreicht hat. Also deine Herzenshaltung, das sich dann in deinem Lebensstil und deinen Glauben zum Ausdruck bringt, das ist das, was gesehen wird bei Gott und auch bei Menschen. Da wirst du zunehmen in der Gunst Gottes und der Segen von ihm zu dir wird auch zunehmen. Er wird über dir immer mehr von Segen ausgießen, weil er sieht, aha, die kann den Segen brauchen. Der Segen ist da gut aufgehoben bei der und der Person. Sie liebt mich und wird deshalb auch von meiner Liebe empfangen. Und das sehen wir in der Bibel durch und durch. Wenn wir anfangen mit Abraham und Sarah, Isaac, Jakob, Mose, Josef, die Hannah, die Mutter von Samuel, Samuel selber, David, Ruth, Esther, Maria, die Mutter von Jesus, Jesus selbst und auch Paulus, immer wieder sehen wir, sie hatten Gunst bei Gott. Auch bei Jesus, wenn du die Schriftstelle kennst, Lukas 2, 52, da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also er hat zugenommen an Gunst bei Gott und auch bei Menschen. Das ist wichtig, man kann auch bei Menschen Gunst haben. Und das ist auch wichtig. Bei Gott ist natürlich vorrangig wichtig, das ist schon klar. Aber es ist auch wichtig, bei Menschen Gunst zu haben. Denn wenn du von allen Menschen bloß abgelehnt wirst, dann ist das auch nicht gut. Und wenn dir alle bloß Prügel zwischen die Beine werfen. Also wir dürfen auch Gunst bei den Menschen haben. Und zwar so in der Art, dass man erstens einmal den Herrn darum bittet, dass er einem Gunst gibt bei den und den Menschen. Und dass wir auch diese Gunst dann haben, aufgrund, ja, ich sage mal, auch unseres Lebensstils oder unserer Aufrichtigkeit, nicht durch Hinschleimerei, Arschkriecherei und irgendwelchen Leuten der Radlfahrer bist. Nein, das ist nicht die Art, wie man Gunst bei Menschen bekommen soll, sondern durch Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe. Durch solche Dinge und auch durch Zeugnisse unseres Lebensstils und dass auch die Leute sehen, hey, bei dem ist was anders, hey, bei dem werden die Gebete erhört, hey, der ist aber sehr gesegnet. All das gibt uns Gunst bei den Menschen, bei den meisten. Ja, es gibt immer noch welche, die wollen das nicht, die lehnen den Glauben sowieso ab und das sind die, die einfach von Haus aus im Herzen böse sind, die wollen das nicht. Aber mein Gott, da müssen wir dann einen Bogen rummachen. Aber grundsätzlich können wir Gott darum bitten, dass er uns Gunst gibt bei Menschen, die in unserem Leben doch einfach auch wichtig sind. Ja, deine Vorgesetzten, dein Chef, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Was halt einfach notwendig ist, kannst du den Herrn bitten, dass er dir bei den Leuten Gunst gibt. Vielleicht auch bei Kundschaften. Wenn du ein Geschäft hast oder etwas verkaufen willst, damit sie dir das abkaufen und nicht den anderen. Es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Gunst bei jemandem, wenn du eine neue Arbeitsstelle brauchst und du möchtest du gerne arbeiten, dass du Gunst beim Chef dort bekommst oder bei dem, der die Einstellungen macht. Und ja, das sind alles so Dinge, die Gott tun kann. Wenn du Gunst in seinen Augen hast, gibt er dir Gunst wieder bei Menschen. Oder du kannst auch bitten, dass er in einer bestimmten Sache, wo du schon lange dran betest, dass er dir Gunst gibt in der Sache, dass dieses Gebet einfach jetzt erhört wird oder zustande kommt. Also der Herr, und das sollst du nicht vergessen, er gibt seinen Kindern, den Glaubenden, gerne seine Gunst. Sei ein Günstling oder du bist ein Günstling. Zum Abschluss noch diesen Vers aus Sprüche 3, der Vers 4. Finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Also finde Gunst, suche Gunst, bete um Gunst und feine Klugheit, Weisheit bei Gott und bei den Menschen, mit denen es du einfach zu tun hast. So, da höre ich jetzt auf. Jetzt haben wir alle selber gefordert, diese Gunst zu finden in Gottes Augen oder zu sehen, dass wir schon Gunst gefunden haben und das auch in Anspruch nehmen für uns und zu beten, dass er uns Gunst gibt bei den Menschen, die in unserem Lebensumfeld sind und für uns wichtig sind. Und dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Du hast Gnade gefunden und Gunst gefunden in den Augen Gottes. Das ist einmal die Basis durch den Glauben an Jesus und sein Opfer. Und darauf können wir aufbauen. Dann kannst du auch eben noch das Gunstlevel emporschrauben, indem dass du deinen Glauben auch lebst und bezeugst und davon redest. Und dann wird es immer besser in deinem Leben. Der Segen wird immer mehr fließen. Okay, jetzt höre ich auf, jetzt machen wir Lobpreis.